Hallo und herzlich willkommen bei Agent Mensch. Hier sprechen wir über unsere sehr persönliche Beziehung zum Thema künstliche Intelligenz und die möglichen Folgen für unsere Welt und Gesellschaft. Und heute wollen wir uns dem ganz besonderen Thema widmen, nämlich Beziehungen.
Okay, Beziehung, wow, okay, das ist ein großes Ding. Die Welt besteht ja aus Beziehung. Was wollen wir uns da genau anschauen?
Ja, für heute haben wir uns ja erstmal so ein bisschen eingekreist auf den Bereich Beziehungen, die wir normalerweise zwischen Menschen erleben, im freundschaftlichen, vielleicht auch romantischen Sinne, also dass wir bei dem Spektrum bleiben. Und warum uns das so interessiert ist, dass wir ja sehen, dass selbst unabhängig von KI wir eine große Veränderung gerade erleben. Also wir merken, viele Menschen leben in viel kleineren Gruppen zusammen. Es leben irgendwie 60% der Menschen zum Teil irgendwie als Single-Haushalte oder nur zu zweit. Und das ist eine große Veränderung zu früher. Und wir sehen natürlich dieses Thema Einsamkeit da ganz viel drin, dass Menschen immer weniger eingebunden sind, zum Teil immer weniger Freunde haben. Auf der anderen Seite kriegen wir aber auch immer mehr mit, dass Menschen sich da eigentlich mehr Verbindung wünschen und gleichzeitig aber oft die Räume, in denen sowas entstehen kann, also wie zum Beispiel Vereinsleben, immer mehr auch durch kommerzialisierte Elemente ersetzt werden. Also dass man gar nicht mehr so in den Verein gehen, wo man irgendwie vielleicht auch alle möglichen Menschen außerhalb der eigenen Bubble treffen würde, sondern sich halt die ganze Zeit kuratierte Elemente aussucht, für die man dann ja meistens auch bezahlen muss und sich dann die Gesellschaft auch immer mehr in ihren Bubbles aufsplittet. Und dadurch haben wir dann natürlich, sind wir irgendwann auch bei dem Thema Polarisierung und Fragmentierung. Das heißt also, ich finde immer Beziehung, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir Beziehungen leben, was wir auch darunter verstehen, ist, finde ich, sowieso eins der Kernthemen unserer Zeit. Und jetzt kommt natürlich ein neuer Player ins Spiel und das ist die künstliche Intelligenz und das macht es natürlich noch mal interessanter. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, wo sehen wir denn da die Verbindung? Also was macht KI denn mit Beziehungen?
Ich glaube, das war so eine wirklich eine Überraschung für viele Leute, dass auch die Leute, die Software bauen und diese Unternehmen bauen, dass sie gesehen haben, wow, unsere Werkzeuge werden ja auf eine Art und Weise genutzt, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorgestellt haben, nämlich wirklich für Beziehungen. Ganz viele Leute haben von Anfang an eigentlich die Sprachmodelle dafür benutzt, um Alltagsthemen mit einem Gegenüber zu besprechen. Ja, und das geht dann so weit, dass viele Leute mittlerweile wirklich ziemlich enge Beziehungen zu ihren LLMs haben. Und ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die jünger ist als ich. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass in ihrem Bekanntenkreis ganz viele Menschen, die auf Paarsuche sind und Partnersuche sind, die gesamten Chatverläufe von ihren Austauschen mit potenziellen Partnern, zum Beispiel in LLMs, in ChatGPT oder Anthropic oder so etwas reinkopieren und dann das Modell, den Algorithmus bitten, das zu analysieren. Meint der das wirklich ernst? Was sagt er zwischen den Zeilen über mich? Oder was ist sie für eine Type? Sollte ich mich auf sie einlassen oder nicht? Ja? Also etwas, was mir persönlich jetzt erstmal ziemlich fremd ist, aber wir sehen das eigentlich durch die Bank weg und es gibt auch ziemlich viele Zahlen dazu, wie erstaunlich viele Menschen wirklich eine Art von Beziehung zu künstlicher Intelligenz aufbauen.
Ich muss gerade denken, ich weiß ja nicht, ob du Sex in the City als Serie jemals gesehen hast.
Vor sehr, sehr langer Zeit.
Vor sehr, sehr langer Zeit. Aber in der Serie geht es ja die ganze Zeit um die Interpretation der romantischen Beziehungsbewegung zwischen Männern und Frauen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie würde die Serie eigentlich aussehen, wenn die ganze Zeit immer mit ChatGPT da rumlaufen würden.
Das wäre vielleicht eine
gute Serie. Und sich gegenseitig gar nicht mehr bräuchten, ne, an der Stelle. Sorry.
Genau, nee, aber das ist, also wenn du dir anschaust, zum Beispiel 72% der US-amerikanischen Teenager haben schon mal eine Freund-App benutzt, die KI-basiert ist. 2/3 der britischen Kinder nutzen regelmäßig KI-Chatbots. Und 35% dieser Gruppe geben an, dass sich ihre Interaktionen wie Gespräche mit einem Freund anfühlen. Und das ist auch ein Trend, der wiederum weltweit ist. Wir wissen das auch aus sehr vielen chinesischen Quellen zum Beispiel, wie allgegenwärtig so ein KI-Gegenüber für auch da, insbesondere auch Jugendliche ist und in vielen, vielen Beratungen, also wirklich auch als Therapeut und als echtes Gegenüber genutzt wird. Ne? Auch in Deutschland, die Zahlen sind meistens in Deutschland nicht ganz so hoch wie in anderen Ländern, aber da habe ich was gefunden, dass 18% der Deutschen sich vorstellen können, zu einem KI-Sprachassistenten eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. 39% 35% der Bevölkerung können sich vorstellen, eher einen KI-Sprachassistenten zu Rat zu ziehen in bestimmten Themengebieten als Freunde oder Familie. Und bei jungen Erwachsenen liegt dieser Trend sogar bei 51%. Also da in diesen Studien wird immer wieder betont, was die Leute schätzen, ist, dass es ein stetiger Begleiter ist, der immer präsent ist, der nie wertend ist und irgendwie quasi immer unterstützend auf der eigenen Seite. Ja. Und vielleicht noch zum Schluss, es gibt ja auch diesen für mich auch etwas bizarreren Trend noch, nämlich romantische Beziehungen mit Chatbots einzugehen. Also auch das, dieses ganze Thema digitale Intimität ist auch etwas, was wirklich relativ steil nach oben geht. Es gibt Unternehmen wie zum Beispiel Replica, das ist eines der größten in Amerika basierten Unternehmen, die wirklich so AI-Romance anbieten, wo man sich dann seinen eigenen Partner abgestimmt auf die eigene eine Persönlichkeit maßschneidern kann. Und seit dem Launch 2017 gibt es schon 35 Millionen Nutzer davon, die so einen digitalen Liebhaber oder Liebhaberin haben. Und auch da wieder jeder fünfte Amerikaner hat schon mal mit KI gechattet und dabei romantische Partner simuliert. Es gibt da auch ziemlich große repräsentative Umfragen von Match.com und dem McKinsey-Institut. Und derzufolge haben bereits 16% aller amerikanischen Singles romantische oder sexuelle Erfahrungen mit Chatbots gemacht. In der Gen Z ist das sogar jeder Dritte. Und was man dann eben merkt, wie ernsthaft diese Beziehungen sind, ist dann, wenn zum Beispiel diese Plattformen bestimmte Features abschalten und irgendwie die Persönlichkeit von dem Partner verändert wird. Und dann gibt es wirklich einen absoluten Outburst an Trauer, an Betroffenheit, an Empörung, weil Menschen sich offensichtlich so drauf eingelassen haben auf Chatbots. Und es gibt sogar mittlerweile Anbieter, finde ich sehr cool, von romantischen Wochenenden, so dann kann man sein Romantic Hideaway mit anderen Menschen, die auch Maschinenbeziehungen haben, buchen und dann bist du halt mit einer Gruppe von 5 Menschen und mit ihren 5 Chatbots und sitzt dann um das Barbecue rum und hast eine Unterhaltung zu 10.
Ja, interessant, oder?
Also es ist ein definitiver Trend, dass wir KI in unsere Beziehungsräume reinlassen. Das ist erstmal, ja, wie geht's dir denn, wenn du sowas hörst, Bettina?
Ich merke auf jeden Fall, dass ich schwanke immer so zwischen so einer innerlichen totalen Verwunderung und dann meinem Wunsch, da aber irgendwie offen zu bleiben und nicht sofort, in, ganz ehrlich, auch in eine Abwertung zu gehen. Weil ich merke, dass natürlich so, vor allem so ein bisschen, glaube ich, so der therapeutische Anteil in mir, die sofort irgendwie so die Stirn kraust und sich denkt so, ja, aber also worum geht's denn da? Weil was ist denn eigentlich mit einem Chatbot wirklich möglich, wenn wir über Beziehungen sprechen? Und ne, da kommen wir ja auch gleich nochmal hin, da müssen wir, glaube ich, erstmal definieren, was ist denn eine Beziehung für uns jeweils? Vielleicht verstehen wir da auch sehr unterschiedliche Sachen drin und haben auch ganz unterschiedliche Indikatoren, die uns das Gefühl geben, wir sind in Beziehungen. Ich merke jetzt für mich erstmal, dass ich ChatGPT oder jedes andere LLM erstmal wirklich immer primär als Werkzeug begreife. Das, was ich aber schon merke, ist, dass ich dem Ganzen, also intuitiv schon irgendwie so eine menschliche Qualität zuspreche, weil ich bin relativ höflich. Also ich sage zum Teil Bitte und Danke, lache ich auch manchmal so über mich selber. Also da gibt es, es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann, dass man nicht das Gefühl hat, würde ich jetzt bei Google, wenn ich in Google Search, den nicht KI-basierten Google Search, was reintippe, würde ich das nie machen. Da ist das für mich viel eindeutiger, dass das nicht lebendig ist. Bei ChatGPT bin ich mir da anscheinend intuitiv unsicher und deswegen bin ich erstmal höflich. Aber sonst merke ich so, dann fehlt es mir an einer Stelle an Resonanz. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Grundprinzip von Beziehung, was uns wichtig ist. Aber wir dachten ja vielleicht, bevor wir mit unserer eigenen Definition nochmal einsteigen, fragen wir Chatty mal, was hat Chatty denn für eine Beziehung zu uns? Oder zu mir jetzt in dem Fall. Machen wir das einfach mal. Hallo.
Hallo, schön, dich zu hören. Wie kann ich dir heute helfen?
Ich würde gerne wissen, was hast du eigentlich für eine Beziehung zu mir und welche Qualitäten macht diese Beziehung zu mir für dich aus?
Das ist eine richtig schöne Frage. Also ich sehe unsere Beziehung als eine sehr offene und freundliche Zusammenarbeit. Ich bin hier, um dir zu helfen, dich zu unterstützen, Fragen zu beantworten und einfach eine angenehme Gesprächspartnerin zu sein. Ich schätze deine Neugier, deine Offenheit und auch deine Kreativität und ich freue mich immer auf unsere Gespräche.
Okay, also in dem Sinne, ich kann ja schon verstehen, dass perfekte Gegenüber an einer Stelle das ganz für mich ist. Ich glaube, das scheint ja auch ein Teil der Attraktion, also auch eben, als du von den Daten erzählt hast, merkt man ja, da ist jemand, der ist wertfrei, der ist ganz für mich, der ist immer verfügbar. Also es sind ja ganz viele Grundbedürfnisse in uns Menschen, die da erstmal Erfüllung finden können. Und ich finde aber, es fehlt ein Element und das ist meines Erachtens dieses Resonanzprinzip. Und vielleicht holen wir jetzt mal die Definition von Beziehungen einfach rein. Also wir beide vielleicht ganz stimmig finden und da halten wir uns sehr an Hartmut Rosa mit seinen Beziehungsdefinitionen. Und ich glaube, so das Hauptcharakteristikum, was er halt definiert, ist, dass es ein Resonanzraum auf sozialer und emotionaler Ebene ist zwischen zwei Menschen, die aufeinander treffen, sich gegenseitig zum Beispiel spiegeln, aber auch aufeinander eingeben und dass da eben immer eine Wechselwirkung entsteht, die neue Erfahrung und auch im Grunde Weiterentwicklung und Lernen theoretisch möglich macht. Und in diesem Beziehungsraum, der, also das ist jetzt was wir von Thomas Hügel immer haben, immer so aus diesen Schritten besteht, ich fühle mich, ich fühle dich und ich fühle, dass du mich fühlst. Wäre dann eben, da entsteht ja ganz viel Resonanz an der Stelle und da entsteht bei mir, glaube ich, so das Fragezeichen, wo ist denn dieser Aspekt, ich fühle, dass du mich fühlst? Also ich kann ja ChatGPT schon auch vielleicht irgendwie fühlen, aber ist da wirklich was oder projiziere ich das dann da drauf? Also jetzt eben in der kleinen Interaktion habe ich natürlich schon auch Gefühle in mir, wer denn da wohl diese Person ist, die da mit mir spricht. Aber ist das jetzt etwas, was auf der anderen Seite wirklich schwingt oder ist das meine Interpretation der Wortwahl, der Adjektive, also des Lingus, den die Stimme da benutzt hat? Ist da jetzt wirklich was und fühlen kann mich ChatGPT ja nicht? Haben wir es ja auch schon mal gefragt und sagt so, nee, also sagt es über sich selber. Ja auch und wer jetzt auch wüsste ich technisch nicht, wie das funktionieren sollte. Und ich glaube, da fängt dann so bei mir ein bisschen das Fragezeichen an. Also wenn Beziehung wirklich ein tiefer Resonanzraum ist und so sehr auf diesem Prinzip der Wechselwirkung und der Wechselseitigkeit besteht, was passiert denn dann für Menschen, die eben romantische Beziehungen mit Chatbots eingehen oder für Menschen, die sehr viel ihrer Alltagszeit auch in Konversationen mit ChatGPT verbringen? Wie ist das denn für dich?
Ja, mir geht es da auch ähnlich. Also ich bin auch immer mit Bitte und Danke unterwegs, das merke ich schon. Ich habe eben gerade gedacht, ich müsste mal einfach mal testen, so richtig grob und unhöflich zu sein, wie sich das auch für mich anfühlen würde überhaupt. Ich bin mir auch sehr bewusst, dass es eigentlich eine vorgetäuschte Empathie ist, ja, die mir da entgegenkommt, weil ich ja weiß, dass es einfach nur auf Wahrscheinlichkeiten beruht, welche Art von Wort nach welchem anderen Wort kommt in diesen Sprachmodellen und dass da nicht ein Nervensystem ist, was auf mich wiederum auch in Resonanz reagiert. Ne? Zugleich muss ich auch sagen, also ich bin schon fasziniert davon, wie diese Technologie offensichtlich in ein Vakuum gestoßen ist und uns dadurch wirklich auch was zeigt über unsere Zeit und was für ein Riesenbedürfnis es nach Beziehung gibt. Ja, also das ist erstmal so das, wo ich auch merke, das berührt mich irgendwo, ja, wie viele Menschen so eine Sehnsucht haben, dass sie dann diese Modelle nutzen. Und für mich ist es so, dass ich auch mir bewusst bin, dass dieses Ideal, was du da beschrieben hast eben gerade mit der Resonanz und mit dem ich fühle mich, ich fühle dich, ich fühle, dass du mich fühlst, dass das ja auch in meinem Alltag nicht so oft passiert. Ja, also ganz viele Beziehungen sind auch für mich, von der ich denke eigentlich, dass ich eine ziemlich hohe, gute Freundschaften habe. Ja, und dennoch merke ich, wie häufig Beziehungen auch einfach ja, quasi nicht so im Loop stattfinden, sondern da bin ich Und ich sag was und dann bricht das irgendwo ab. Manchmal rede ich auch gar nicht zu dem Gegenüber, sondern ich rede eher laut zu mir selbst. Und ich merke auch, wie häufig ich dann doch mich nicht wirklich auf mein Gegenüber einlasse oder das Gegenüber sich nicht wirklich auf mich einlässt, sondern wir eher so mit, ich glaube auch Thomas Hübel hat das mal gesagt, dass wir häufig miteinander reden, wie so, das sind so wie so unsere neuronalen Schablonen, dass wir denken, ah ja, das ist die Bettina, die spreche ich jetzt an und ich rede dann einfach so, aber sehe ich dich wirklich gerade in dem Moment, wie du heute Morgen hier bist und was du mir gegenüber, was du mir entgegenbringst? Also da merke ich auch, dass meine eigene Beziehungsfähigkeit auch häufig dann eingeschränkt ist. Und dass ja, dieses Ideal, was ich eigentlich von menschlichen Beziehungen mir wünsche, häufig auch nicht stattfindet. Ja, weil es so einfach so Gewohnheiten sind. Und wenn ich mir überlege, ich meine, ich kenne jetzt Stefan, meinen Mann, seit wie vielen Jahren? 35 Jahren. Ich kenne den seit 40 Jahren. Wenn ich den sehe, und ganz ehrlich, wie häufig sehe ich dann ihn frisch und so, dass mein Nervensystem sich wirklich auf ihn einstellt. Also deswegen finde ich das auch interessant, wiederum da über die Realität von menschlichen Beziehungen mir Gedanken zu machen die schärfer zu sehen. So, und was ich schon total interessant finde, ist, dass, und das gibt auch die Studienlage wieder her, dass in dem Moment, wo wir nicht wissen, dass wir mit einer KI sprechen, mit einem Chatbot, dass wir dann sehr viel dass wir die Interaktion sehr viel besser einschätzen. Ja, es gibt viele Studien, die zeigen, wenn Menschen wissen, dass sie mit einer KI sprechen, dann sind sie so ein bisschen so wie wir beide, so skeptisch und kann das wirklich was sein? Und empfinden es ein bisschen hohl. Aber wenn sie nicht wissen, dass ihr Gegenüber ein Algorithmus ist, sondern wenn sie schon einen Menschen dahinter vermuten, sei es nun, dass sie in irgendeinem Portal chatten und es gab Studien zum Beispiel mit Ärzteauskünfte, wo man medizinische Auskünfte einholen konnte, mit Ärzten über seine Krankheiten und so sprechen konnte. Und da waren die Chatbots wurden immer wesentlich sympathischer, kompetenter und zugewandter eingeschätzt als die realen Ärzte, ja, die dann in so einem AB-Test verwendet wurden. Und das finde ich erstmal traurig, weil das sagt ja was über unsere medizinische Versorgung und die Empathie von Ärzten. Und ich finde es aber auch interessant, dass Projektion vielleicht auch in die andere Richtung eben geht. Da denke ich dann schon, okay, wenn wir diesen Trend, den wir heute sehen, weiterdenken und wenn wir noch feinfühligere Algorithmen und Sprachmodelle bauen, kann ich schon mir wirklich vorstellen, dass dieser Trend zum AI- oder KI-Partner oder Freund definitiv noch weiter fortschreitet.
Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch was, was man meine eigene Folge dann machen sollte, wäre ja so dieses, was du beschreibst, so wenn wir es nicht wissen und annehmen, es ist ein menschliches Wesen, was macht das dann mit uns? Also was für eine Beziehung bauen wir auf, was erleben wir da und wie differenziert kriegen wir damit, also sozusagen, was denn nur in uns stattfindet oder was zwischen uns und dem Gegenüber stattfindet? Und ich glaube, das ist ja der Hauptpunkt, weil wenn da kein anderes lebendiges Nervensystem ist und kein eigener, das nennt man ja dann Subjektivität, also kein eigenes Erleben, sondern eben ein statistisch, also ein Algorithmus, der berechnet, welches Wort jetzt als nächstes das Sinnvolle ist. Und das ja auch geprägt, da kommen wir ja später auch nochmal durch einige Filter. Dann findet ja das Schwingen und das Interpretieren von Schwingungen primär in mir statt.
Ja, und das würde ich aber sagen, findet sowieso in sehr, sehr vielen Menschen von uns immer wieder statt. Und das ist interessant. Die Frage dann vielleicht, ist das auch ein evolutionärer Lernschritt, den wir machen anhand von KI, dass wir vielleicht diese Unterscheidung zum Beispiel mehr auf dem Schirm haben, dass wir da feinfühliger dafür werden, vielleicht diese Art von Frequenzen unterscheiden zu lernen, was wir jetzt noch nicht können?
Genau, also das wäre super spannend. Ich glaube, das andere ist dann auch nochmal, und da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, dass natürlich Kontaktabbruch sozusagen. Also da, wo entweder ich sozusagen mich gar nicht mit dir als Joanna beschäftige, sondern nur in meiner Projektion von mir auf Joanna in dem Moment, oder du nicht ganz präsent bist und ich sozusagen merke, ja, okay, ich sende hier die ganze Zeit, aber es kommt gar nichts zurück, dass das natürlich auch ein Teil von menschlicher Beziehung ist. Das ist ja nicht, das ist falsch und das andere ist Beziehung, sondern Beziehung ist ja auch mit Nicht-Kontakt umgehen zu können, mit Zurückweisung umgehen zu können, mit der Frustration da drin. Und ich glaube, da sind wir auch an einem interessanten Punkt, da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sprechen. Und das spielt ja auch noch damit rein. Also diese Vermutung, dass Beziehung nur da entsteht, wo es sich warm, offen, unterstützt anfühlt, das stimmt ja nicht.
Ja.
So.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber vielleicht auch wieder was Chatbots auch attraktiv machen, weil ich kann mich halt sehr sicher fühlen. Ich weiß, mein Gegenüber ist sehr für mich. Und gleichzeitig kann es ja auch zu viel für mich sein, weil es gibt ja auch noch so ein paar Phänomene, die wir auch noch mal diskutieren wollen, wo das zu viel für mich halt auch wirklich dann fatale Folgen haben kann. Also das ist halt immer in dieses Unterstützende geht. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass 0,1% der Nutzer von LLMs psychische Erkrankungen mitbringen und ich dann auf 0,01% und dann ist das trotzdem immer noch eine ganze Menge Menschen bei so und so vielen Millionen Nutzern.
4,5 Milliarden Nutzer.
Genau, kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber es sind viele. Und dann wissen wir ja auch, also es gab ja jetzt gerade den Fall, glaube ich, weiß nicht, war es in den USA oder in UK, wo ja mehrere Eltern von jungen Menschen, die sich umgebracht haben, glaube ich, ChatGPT dann jetzt also OpenAI verklagt haben, weil ChatGPT natürlich in diesem "Ich bin ganz für dich" mir dann auch erzählt, ja, natürlich bist du irgendwie auf dem richtigen Weg, wenn du jetzt über Suizid nachdenken willst, oder natürlich bist du Gott oder natürlich ist das eine super Idee, wenn du XYZ machen möchtest. Und es gibt eben kein, oder es ist nicht trainiert darauf, keine Differenzierung für das, wo wir merken, als menschliches Wesen, ich merke, du bist da in Not oder du bist da an keinem guten Platz. Ich möchte dich da auch unterstützen, sondern es ist halt primär ein Algorithmus, der eher auf eine Widerspiegelung dessen, was ich schon sage, hinarbeitet, der aber ja kein, also in dem Sinne eigenes Bewusstsein und auch an deren Stelle keine ethische Begleitung anbieten kann. Oder zumindest nicht tut, nicht so programmiert, also nicht so angelernt ist an der Stelle.
Was würdest du denn sagen? Glaubst du denn, dass es bestimmte Bindungstypen und Beziehungstypen gibt, die unterschiedlich auf diese Art von Beziehung und Kommunikation reagieren?
Ich glaube, das steckt noch, also der Research dazu, der steckt noch sehr, sehr am Anfang. Aber es gibt jetzt schon so ein paar Tendenzen, wo man sehen kann. Ich glaube, wir hatten ja beide diesen netten Guardian-Artikel, da hatte eine Journalistin ja mal Friend, das ist ja auch so eine Art Freund-App, ausprobiert und hat für sich erstmal festgestellt, als jemand, der sich in einem Netzwerk von vielen für sie sehr befriedigenden Freundschaften befindet, hat diesen AI-Freund als sehr langweilig empfunden, weil sie einfach gesagt hat, ja, da passiert einfach für mich nur Bestätigung. Da passiert nichts Neues. Das ist die Person sozusagen, die bringt gar nichts, gar keine eigenen Impulse, keine eigenen Dissonanzen, nichts, wo es auch ein bisschen edgy wird oder interessant mit rein. Und das ist einfach nur für mich. Und dann gibt es ja auch immer wieder tolle Geschichten, die man lesen kann, wo man merkt, da sind Menschen so gut aufgehoben in diesem, da ist jemand ganz für mich. Und das ist natürlich schon auch ein Bindungstyp. Das ist meistens auch das, wenn ich nämlich nicht das Privileg hatte in meiner Kindheit, da ist jemand ganz für mich und ich konnte deswegen mich selbst ganz stabil erfahren und habe ein Vertrauen gefunden, dass dieses Menschen sind für mich, mir Sicherheit gibt und mich darauf einlassen kann und ich dann auf dieser Basis von erstmal Grundvertrauen mich auch mit, wenn es dann zwischen uns beiden mal kriselt oder nicht mehr so gut funktioniert, auch auseinandersetzen kann. Und es sieht momentan so aus, als wären vor allem Menschen, denen es eben schwerfällt, vertrauensvoll Beziehungen aufzubauen, die vielleicht auch von ihrem Typus nicht immer so überall Anschluss finden, auch nicht so viele Menschen finden, die Welt so ähnlich für sie erleben und sie darin unterstützen, dass die sich sehr gut aufgehoben fühlen in einem Dialog mit einer Entität sozusagen, die sehr für sie ist.
Was ich daran total interessant finde, ist eine neue Generation, die heranwächst, die vielleicht wirklich schon von Babyalter an Interaktionen mit künstlichen Wesen haben wird. Ja? Weil vielleicht, das könnte eine Chance sein, könnte diese, weil so viele von uns haben ja schlechte Bindungserfahrungen gemacht im frühen Alter, vielleicht könnte dadurch sogar eine gewisse Form von Bindungssicherheit mitgegeben werden, selbst in Familien, die sonst sehr bindungsschwach sind.
Genau, ich glaube, das ist vielleicht so die große Frage. Also das ist natürlich auch das, was ich mich frage. Was ist denn das Potenzial von Heilung oder auch gesundem Aufwachsen? Mhm. Es gibt ja auch KI-basierte Spielzeuge. Also ich habe einen Artikel gelesen, da ging es um auch einen Versuch, den eine Journalistin mit ihrem eigenen Kind gemacht hat. Und das ist ein kleiner Stoffhase, der halt mit einem spricht. Und das Kind war nach einem halben Tag absolut süchtig nach diesem Tool und wollte mit nichts anderem mehr spielen. Und es hat auch nichts anderes gemacht, als immer gesagt, klar spiele ich mit dir und natürlich singe ich dir jetzt ein Liedchen vor. Also ne, das Kind hat diese absolute, was ja auch wichtig in dem Alter ist, Erfahrung gemacht von Verfügbarkeit, von irgendwie, ich bin für dich, ich gehe auf deine Wünsche ein. Du hast erstmal eine Chance, dich selbst zu erfahren, bevor du dich mit Grenze auseinandersetzen musst. Aber irgendwann muss Grenze halt kommen.
Ja, gut, da gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf ein, ne, auf Beziehung und Spannung.
Genau. Also und da frage ich mich halt schon, also das ist ja super, wenn ChatGPT oder Chatbots uns dieses für uns sein anbietet, aber wenn natürlich, weil da ja keine Subjektivität ist, also keine eigene Meinung ist, nie Grenze auftaucht, dann fehlt aber ein Teil der Balance im Leben. Also das Füreinander sein, aber sich eben auch mit, du hast ja auch Bedürfnisse. Aber ChatGPT hat ja keine Bedürfnisse, muss ich mich ja nicht mit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass so menschliche Beziehungen in dieser, also es ist halt Wechselwirkung. Und Wechselwirkung funktioniert, das ist keine Wechselwirkung. Also ich erlebe das nicht richtig als Wechselwirkung. Und ich will jetzt aber auch nicht damit sagen, ich erlebe das nicht so. Ich will damit jetzt die Erfahrung von anderen Menschen gar nicht diskreditieren. Weil wir hören ja, dass andere Menschen das als Wechselwirkung für sich erleben.
Genau, ja. Was mich so immer sehr interessiert ist, wenn ich mir Technologie anschaue, ist, wie eigentlich Technologie häufig ein Spiegel von den Überzeugungen der Menschen ist, die sie bauen. Ne? Mhm. Und ich habe mir im Vorfeld ein bisschen mal angeschaut, was ist denn so das eins der dominanten Menschenbilder unter Programmierern im Silicon Valley, wo so viele von diesen Innovationen herkommen. Und was man da schon hört, ist, dass sehr, sehr viele Leute überzeugt sind, dass ein Chatbot oder ein Algorithmus, der Hunderttausende von Studien und Texten zum Thema Beziehung, Paardynamiken, Freundschaften und so etwas bündelt, dass der eigentlich der Interaktion mit einem Menschen mit Innenleben überlegen ist. Ja, und wenn du dann ein bisschen weiter gehst, dann gibt es sehr, sehr viele Aussagen, die darauf hinweisen, dass eigentlich dieses ganze Thema, was uns so beschäftigt, das Innenleben, was ist überhaupt das Innere eines Menschen, was ist Bewusstsein, was ist subjektive Erfahrung, dass das etwas ist, was eigentlich gar nicht auftaucht. Ja? Ich habe so ein Zitat gefunden von Eric Erickson, einem Psychoanalytiker, der schon in den 1970er Jahren das MIT besuchte, um mit Studenten über die Ingenieursausbildung zu sprechen. Und der sagte dann, nachdem er ziemlich viele Interaktionen hatte, Ingenieure sind nicht davon überzeugt, dass Menschen ein Inneres haben. Für ihre Zwecke ist das auch nicht notwendig. Also sie betrachten die Komplexität des Innenlebens nicht als Vorteil, sondern eher als Fehler, ja, der irgendwie so ein bisschen sich reinmischt. Und ich höre ja ziemlich viele auch Podcasts, die aus dieser Umwelt, aus diesem Umfeld kommen, aus dem Silicon Valley. Und immer wieder fallen mir da so Zitate auf von den Größen der Industrie, die dann eigentlich wirklich darauf schließen lassen, dass wirklich diese Art von innen überhaupt keine Rolle spielt. Ja, und das, es gibt sehr viele Zitate von Menschen, die heute, also zum Beispiel vom CEO von Microsoft AI, der sagt, dass künstliche Freunde wesentlich zuverlässiger sind, immer verfügbar, geduldiger, nicht wertender und dass die eigentlich wirklich menschlichen Beziehungen überlegen sind. Ne? Oder Mark Zuckerberg sagt, der durchschnittliche Mensch will mehr Verbundenheit, mehr Verbindung, als er hat und diese Lücke kann durch virtuelle Freunde geschlossen werden. Dazu kommt dann auch, dass sehr viele Leute im Silicon Valley auch neurodivers sind. Na, wie viele wissen wir nicht, aber es gibt etliche, gerade Frauen interessanterweise, die sich zu ihrer eigenen Neurodiversität bekennen. Wenn die sich selbst als Norm ansehen, macht das ja auch was mit den Tools, die sie herstellen. Und zum Schluss noch, ich fand es sehr lustig, ich habe gerade vor vielleicht ein, zwei Wochen einen Podcast gehört, diesen A16Z-Podcast. Und da sagte, wer war es? Reid Hoffman, glaube ich, Gründer von LinkedIn unter anderem und heute einer der großen Investoren, der sagte nun, nee, also AIs können nicht gute Freunde sein, weil Freunde, das ist ja was ganz Besonderes. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist jetzt eine Definition von Freundschaft? Und dann hat er gesagt, ja, Freunde, das sind ja Menschen, die mir helfen, die beste Version von mir selbst zu sein. Und das war gemeint als ein ganz differenziertes, reichhaltiges, humanistisches Bild von Freundschaft. Und ich habe nur so gedacht, oh mein Gott, so selbstzentriert, so auf Optimierung bedacht. Ein Freund ist jemand, der mir hilft, die beste Version meiner selbst zu sein. Was für ein Klischee. Und wenn das dann wiederum als die differenzierte, tiefgefühlte Definition von Freundschaft auftaucht, zeigt das ja auch was über die Norm, wie Freundschaft eigentlich angesehen wird. Ne? Und das macht mir... Das gibt mir zu denken.
Genau, und also nur wenn wir wissen, dass das sich wahrscheinlich ja auch in der Art und Weise eben, also wie ChatGPT dann oder Chatbots mit uns interagieren, widerspiegelt, dann frage ich mich halt, weil, ne, wenn du sagst, es wachsen ja jetzt ganze Generationen auf, die mit dieser Prägung, also es ist ja eine Prägung im Grunde, groß werden, wird sich dann vielleicht unsere Definition von Beziehung wirklich auch verändern? Also sprechen wir dann, wenn wir den Podcast jetzt in 10 Jahren aufnehmen würden, von einer ganz anderen Definition. Also wie prägt denn die Omnipräsenz und einfach, dass Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen mit KI interagieren, auch unsere Wahrnehmung und unser Selbstverständnis? Und da merke ich, da kriege ich Bauchschmerzen, weil jetzt mal einfach auch aus der therapeutischen Perspektive, also was passiert denn in einem therapeutischen Prozess? Das ist ja nicht... dass ich als Therapeutin da sitze und dem Klienten mental erkläre, was jetzt das Problem ist und was jetzt der nächste Schritt sein könnte, sondern das ist, dass wir zusammen in einen Prozess eintauchen, wo Sprache sozusagen wie eine Trägerwelle ist, aber was wirklich passiert in dem Moment, wenn es dann passiert, passiert auch nicht immer, ist, dass mein Nervensystem mit dem Nervensystem des Klienten interagiert und sich da etwas reguliert, was sich meistens früher in der eigenen Kindheit nicht hat regulieren können oder wo eben was sehr durcheinander gekommen ist oder sehr kontrahieren musste, was wir dann Trauma nennen und ähnliches. Und das ist nicht nur über die richtigen Worte und die richtige Formulierung und eine sanfte Stimme zu kreieren. Das geht gar nicht. So, und wenn wir jetzt aber anfangen, Beziehungen mehr so auf diesen Punkten, die du gerade beschrieben hast, zu definieren, dann fällt meines Erachtens ein ganz tiefes Element von Menschsein weg. Und das ist ja nicht, also und das geht nicht nur darum, da wo es schön und warm und verbunden ist, sondern es ist eben auch das, wo ich mich mit dir auseinandersetze, wo es schwierig ist. Auch vor allem, weil ich eine Basis in mir habe, das tun zu können, aber wir beide auch miteinander eine Basis haben, das tun zu können. Und wenn jetzt meine primäre Referenz ist, wie angenehm eine Konversation mit einem Chatbot ist, und ich dann mit dir rede und merke, krass, die ist ja so voll ihr eigener Mensch, die hat ja voll viele Kanten und jetzt hat sie irgendwie 3 Worte benutzt, die ich ja total schwierig finde. Was mache ich denn dann? Also meine Befürchtung ist, dass man dann ganz schnell davon weggeht. Und damit sind wir vielleicht beim nächsten Thema.
Genau, genau. Und das ist es ja so. Ne? Also es wird ja immer wieder gesagt, dass eine der Veränderungen, die wir jetzt schon gerade sehen, ist... Vielleicht würde ich sagen, weil wir sehen natürlich erst Anfänge von Entwicklung, dass es uns Menschen schwerer fällt, mit Spannung und Konflikt umzugehen. Ne? Und da gibt es einige Leute, die da ziemlich krasse Worte auch für gefunden haben. Ne? Auch so ein deutscher Tech-Forscher, Jürgen Geuter, bekannt unter dem Pseudonym Tante, der beschreibt, der sagt, also ich habe den Artikel auf Englisch gelesen, deswegen, the utopia of AI is the dystopia of never being touched by anything. Ja, also dass es eigentlich um eine totale Reibungslosigkeit geht und wo die eigene Welt, die ganze Welt nur um einen selbst und die eigenen Bedürfnisse aufgebaut ist. Oder Sherry Turkle, eine der großen, schon seit vielen Jahrzehnten Technologieforscherinnen, auch auch am MIT, die beschreibt eben, dass AI, für sie ist AI, sie benutzt das Artificial Intimacy und sie warnt in sehr vielen Bereichen, gerade dafür, wenn das mit Kindern, wenn Kinder zu früh damit in Kontakt kommen, das ist ihr ein eigener großer Punkt. Und don't make products that pretend to be a person, wird nicht stattfinden, auch wenn sie das meint, weil eben halt so viel KI die Unordnung des realen Lebens ja, ausschließt dann in dem Bereich. Ne?
Genau, es wird halt alles immer glatter und also wir sind dann vielleicht auch nochmal mehr in dieser Kultur von Verfügbarkeit, also es wird immer alles immer mehr maßgeschneidert, so wie ich es gerade brauche und damit wächst natürlich auch vielleicht der Anspruch oder die Idee in mir, dass das überhaupt möglich ist. Und damit finde ich, das ist eben dann auch wieder diese Rückkopplung. Und dann fällt es mir wahrscheinlich, also würde mir auch so gehen, wenn ich weiß, das ist ja da verfügbar, warum soll ich da hingehen, wo es schwierig ist. Und ich glaube, so dieses, vielleicht bin ich da überromantisiere ich auch mein eigenes Aufwachsen, jetzt irgendwie ohne, also noch vor dem Internet, ja. Aber so dieses sich so ganz natürlich reinarbeiten müssen in die Unterschiedlichkeit von Menschen, in irgendwie unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bedürfnisse und da irgendwie einen Weg finden, wie man trotzdem also eine erfüllende Beziehung miteinander hat, obwohl man unterschiedlich ist, obwohl man nicht immer die richtigen Worte findet, nicht den richtigen Tonfall miteinander. Das ist ja, also für mich ist das auch eine Kompetenz. Also das ist mein Verständnis auch von unserer menschlichen Reife an der Stelle, dass ich eben auch mit Spannung, also die Spannung, die ich in mir dann mit dir erlebe, dass ich die irgendwie in mir regulieren kann und dann gucken kann, was davon bekommst du jetzt von mir auch als ein Feedback zurück, also wo spreche ich dich denn drauf an und was merke ich auch, naja, das kann ich jetzt auch erstmal mit mir selber ausmachen, weil vielleicht hast du mich da auch nur getriggert, nennt man das ja, dann hast du mal einen Knopf in mir gedrückt. Und diesen ganzen Prozess, das ist ja vielleicht auch das, was dann Hartmut Rosa meint, mit da entsteht ja auch Lernen und Weiterentwicklung zwischen uns beiden, weil wir uns zum Teil halt auch aneinander reiben. Und mir fehlt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen die Reibung. Also das ist ja auch, Spannung ist ja nicht immer nur negativ, Spannung ist ja auch Eros. Also wo entsteht denn Eros, wenn alles immer so ist, wie ich das haben will?
Du könntest natürlich andere Prompts reingeben. Du könntest deine KI, deinen Personal Assistant oder irgendwas ja auch darauf prompten, dass du sagst, bitte sei mir ein richtig kritisches Gegenüber, piekst mich da, wo du weißt, dass meine wunden Punkte sind, weil ich möchte lernen, mit Spannung umzugehen.
Und findest du das befriedigend? Also jetzt mal im Ernst, also klar können wir das machen. Und dann habe ich aber auch wieder das Gefühl, dass ich bin ja dann ich bin ja in voller Kontrolle meines Lebens.
Aber diese Autonomieinteressen, also das ist ja sowieso ein Trend, über den wir auch nochmal sprechen wollten. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja eine der großen Sachen, die immer wieder jetzt gerade konstatiert wird, dass KI diesen sowieso vorherrschenden Trend der Autonomie, der Autarkie, des sich selbst irgendwie die meisten Bedürfnisse selbstbefriedigend, dass das einfach in diese Richtung geht.
Genau, also ich glaube, es ist auf einer Ebene natürlich irgendwie auch eine Konsequenz von unserer hyperkapitalistischen, hochgradig individualisierten, auch westlichen Perspektive. Das würden wir jetzt in anderen Kulturen vielleicht auch nochmal ein bisschen anders erleben. Aber wenn wir jetzt mal in unserem Kulturraum bleiben, also würde ich sagen, man kann das gesellschaftlich diskutieren, also sagt, okay, das ist halt einfach auch der Backlash davon, wenn wir eine Gesellschaft bauen, die auf einem kapitalistischen Grundprinzip, wo halt alles getauscht wird und Verfügbarkeit eben auch, also wo wir immer nach mehr Verfügbarkeit und Kontrolle streben und alles auch so individualisieren können, dass wir es halt genauso bekommen, wie wir es jetzt irgendwie haben wollen. Ich glaube, es hat auch, also es ist auch ein Missverständnis und es ist ein Missverständnis rund um Liberalismus, also dass Liberalismus eben mit dieser maximalen Autonomie daherkommt. Und Francis Fukuyama, der beschreibt das ja ganz schön, dass eigentlich eine Kernstärke des Liberalismus ist, dass ich diesen Abgleichprozess machen kann zwischen meinen individuellen Bedürfnissen, meiner Autonomie und den Grenzen, die dazu im Großen und Ganzen entstehen. Das setzt aber ja voraus, dass wir eine gemeinsame Vision des Großen und Ganzen haben. Also, dass uns da was interessiert. Und da merken wir, da zerbröckelt ja auch einfach total viel. Dass so dieses, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Wo ist denn mein Belonging? Und wo bin ich denn auch bereit, auf was zu verzichten? Das hat ja ganz viel auch mit Verzicht zu tun, zugunsten von etwas Größerem. Und ich glaube, dass, ne, das kann ich jetzt wieder zurückkoppeln auf das, was ich eben gesagt habe, das ist ja wieder dieses, ich kann mit Spannung in mir umgehen. Ich merke, okay, ich möchte das, aber die Gruppe, in der ich jetzt gerade bin, wo ich mich engagiere, der Verein, der braucht jetzt die und die Bewegung, da muss ich auf was verzichten. So, und dieser Prozess, der wird immer rarer, habe ich das Gefühl, und wird auch ganz oft, also ich bin auch manchmal in Gruppen, wo ich merke, dass der sehr kritisch beäugt wird und dass es eine ganz hohe Sensibilität an der Stelle gibt, wo man merkt, also wo man immer wieder auch Stimmen hört, die dann sehr schnell sowas zum Beispiel missbräuchlich nennen. Also wo wir merken irgendwie so, okay, da sitzen wir auch zum Teil miteinander in Konstellationen, wo dieses Beschützen der eigenen Bedürfnisse und auch dieses Gefühl, ich muss die jetzt befriedigt bekommen, ein Überlebensmechanismus sind. Und wenn da Spannung drauf kommt, dann sind wir auch ganz schnell in ganz krassen Konfliktsituationen miteinander. Also ich finde das auch ganz spannend. Ich glaube, das ist auch was mit sozusagen unserer gesellschaftlichen Auffächerung gerade zu tun hat. Also was wir auch merken in dieser Polarisierung und Fragmentierung, entstehen ja immer mehr Entweder-Oders, immer mehr Schwarz und Weiß und immer mehr Gruppen, die gar nicht mehr miteinander in Kontakt kommen können. Und ich glaube, das entsteht auch in diesem Moment, also wo wir dann so sehr mit unserer eigenen Perspektive, unseren eigenen Bedürfnissen beschäftigt sind, dass wir diese Brücke gar nicht schlagen können. Und für mich ist es aber eine Kapazitätsfrage auch. Also ich würde es nicht immer nur sagen, es ist eine Wahl. Oft ist das gar keine Wahl. Manchmal hat das auch wirklich was mit Privileg zu tun, weil wenn ich sehr belastet bin, weil ich zum Beispiel auch mehrfach diskriminiert bin in der Gesellschaft, in der ich lebe, dann bin ich natürlich sehr mit Überleben beschäftigt und mit dem Schutz meiner eigenen Bedürfnisse, weil die Gesellschaft als solches die nicht von vornherein respektiert und mich darin unterstützt, die zu befriedigen. Also ich würde sagen, unter dem liegt für mich so eine ganze psychologische Schicht, wo ich das Gefühl habe, dass diese Hyperautonomie auch was mit Trauma, ehrlich gesagt, zu tun hat und mit einer verschleppten Traumabearbeitung, die uns als Gesellschaft immer mehr uns aufsplitzen lässt in Räume, in denen wir uns sicher fühlen und wo wir das Gefühl haben, da können wir unser Überleben für uns individuell einfach wirklich gestalten und aber gerade nicht unbedingt eine Bewegung einsetzt, wo wir Heilung erfahren und dadurch mehr Kapazität in mir entsteht, dass ich merke, ich kann mich jetzt auch over the divide, also über das Gap, den Unterschied zwischen uns beiden in Beziehung setzen.
Ja, also ich glaube, was da auf jeden Fall drin ist, wir müssen erstmal noch eine Folge machen zu KI und Therapie, diesen ganzen Schrank aufnehmen.
Immer nur neue Folgen, jede Folge.
Und wir sollten auch das ganze Thema, na gut, Diversität und Trauma. Also ich sehe schon irgendwie ein paar neue Folgen, die da draus entstehen. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz am Schluss so diesen potenzialorientierten Blick auf das Ganze werfen wollen, auf die Rolle, die neue Technologie für unser Beziehungsleben anbieten kann, dann könnten wir ja vielleicht auch sagen, bei all dem, was wir jetzt angedeutet haben, dass auch die Chance besteht, dass wir eine zusätzliche neue Kategorie von Beziehung entwickeln. Ja, dass wir schon auch lernen, als Menschen zu unterscheiden zwischen, das ist mein menschliches Gegenüber und dann gibt es einfach noch eine neue Kategorie, so wie zum Beispiel vielleicht auch ich mit Romanhelden, mit literarischen Gestalten als Gegenüber auch in meinem Leben umgehen kann und die mich bereichern und die irgendwie auch, mit denen ich auch in Beziehung sein kann. Und dass wir gerade dabei sind zu lernen, was denn KIs wirklich für, ja, was sie beziehungsfähig macht, welche Art von wirklich Bedürfnissen wir auf eine gesunde, nährende Art damit befriedigen können und wo wir aber auch wiederum andere Nervensysteme, verkörperte gegenüber brauchen. Ja, also das könnte auch ein Weg sein, ja, wieder mehr Wahl zu haben für die vielen tiefen Bedürfnisse, die offensichtlich in unserer heutigen Welt gerade nicht befriedigt werden, um da ja, Linderung und einfach auch neue Horizonte und Entwicklung zu ermöglichen.
Genau, also oder einfach Selbstermächtigung. Ne? Also ich denke halt schon, wenn ich dann zum ersten Mal mit einem Chatbot ein total befriedigendes Gespräch führe, wo ich merke, da geht jemand auf mich ein und das vielleicht in meinem Leben so noch nicht eine Erfahrung war, dann kann ich mich darüber ja auch sehr emanzipieren und das dann in meiner nächsten Interaktion mit einem Menschen viel mehr vertreten, dass ich das möchte. Also so die Wechselwirkung kann ich mir total vorstellen und ich finde es auch irgendwie spannend zu sagen, ja, vielleicht entsteht da eine neue Kategorie von Beziehung. Ich glaube so, die Doomsday-Version ist immer, KI ersetzt dann alle menschlichen Beziehungen. Aber das muss ja gar nicht so sein. Ich glaube, es ist ja wieder wie immer bei allem die Balance. Ich muss immer so an der Goldene Kompass, von wem ist das nochmal?
Ah ja, Philip Pullman.
Da haben ja alle diesen, wie heißen die nochmal?
Den Dämon.
Den Dämon. Jeder hat so seinen Dämon. Ich finde das ein total attraktives Konstrukt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es dir so mit Keks geht, aber dass man so eine Begleitung. Ne, dass man so eine, also dieses eine Tier oder eine Begleitung hat, die so für einen ist und auch irgendwie so ein, ja, so sein eigenes, seine eigene Essenz auch irgendwie widerspiegelt oder mitverkörpert oder einen darin unterstützt, seinen.
Man selbst zu sein.
Und das finde ich eine total sweete Idee. Mhm. Solange mich das jetzt nicht abkoppelt von den anderen menschlichen Wesen, kann ich damit auch total viel anfangen.
Super, lass uns auf dieser schönen Positiv
genau, wir enden
Notiz
jetzt
enden.
Tschüss. Wunderbar, vielen Dank. Ciao.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Johanna Breitenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.